Christliche Traditionen, die Geschichte der Weihnachtsbäckerei. Zu diesem Thema lade ich Sie ganz herzlich ein in der kommenden Stunde hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Und ich bin Anjuta Engert und begrüße Sie recht herzlich aus dem Studio in Ohlsbach bei Straßburg, dicht nachher an der französischen Grenze. Ja, und ganz herzlich begrüßen darf ich unseren heutigen Gesprächsgast Daniel Blattert, erst Müllermeister und zugeschaltet aus der Blattert-Mühle in Bonndorf im Schwarzwald. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie.
Guten Morgen, Frau Engert.
Weihnachtsbäckerei, ja, man könnte ja nun meinen, wir bei Radio Horeb ticken jetzt auch schon nicht mehr ganz richtig. Es ist doch schließlich erst Anfang November, zudem noch ein so milder November, der uns jetzt erst vielleicht auch den richtig goldenen Herbst beschert. Und da sollen wir uns jetzt also schon mit der Weihnachtsbäckerei beschäftigen. Aber das, was wir heute vorstellen, das hat eigentlich wenig mit den serienmäßig abgepackten Weihnachtsauslagen in den Supermärkten zu tun, die uns ja schon ab Mitte September empfangen und ja manchmal regelrecht überdrüssig machen. Wer nun aber einen vollgefüllten Plätzchenteller mit selbstgemachten Klassikern vorzieht und sich an auch einer gewissen Auswahl an Weihnachtsgebäck erfreuen möchte, der muss ja auch schon rechtzeitig anfangen. Schließlich müssen die würzigen Rezepte wie Zimtsterne oder Lebkuchen oder auch Christstollen ja erst auch eine gewisse Zeit lagern, bis sie ihr volles Aroma entfalten. Anders die zartmürben Vanillekipferl, die luftigen Kokosmakronen oder auch feines Spritzgebäck. Wir wollen jedenfalls heute der Weihnachtsbäckerei einmal richtig auf die Spur kommen. Woher stammen denn eigentlich die Lebkuchen? Und wie ist der Gewürzcocktail, der da unverzichtbar ist, aus dem Orient in den Schwarzwald oder überhaupt zu uns gekommen? Ja, und von dort aus dem Schwarzwald darf ich jetzt Herrn Blattert vorstellen. Er ist Müllermeister in der 6. Generation und Sie haben vor 17 Jahren mit 23 waren Sie damals die Mühle übernommen und da waren Sie damit Deutschlands jüngster Müllermeister. Mittlerweile führen Sie diesen Familienbetrieb und Sie machen das so, ja, dass es da nicht nur die Mühle gibt, es gibt auch den Mühlenladen. Und einer Ihrer Kunden ist auch ein ganz berühmter, nämlich der WM-Fußballtrainer Jogi Löw, der auch sein Müsli dann und wann aus Ihrem Mühlenladen bezieht. Und ja, ich denke mittlerweile, Sie haben einige Mitarbeiter, ich glaube 10 Stück, und die Familie arbeitet auch mit. Ihre Frau ist zuständig für das Austesten neuer Rezepturen. Und das wird dann auch verkauft in Ihrem Mühlenladen. Und Sie selber... Ja, Sie machen eigentlich auch noch mehr. Sie sind auch unterwegs mit Vorträgen und mit Backkursen, die Sie anbieten. Und in den einen, da hören wir heute mal rein. Das heißt, wir wollen das einfach so einmal ein bisschen aufdröseln, wo denn eigentlich diese Weihnachtsbäckerei herkommt. Herr Blattert, wenn wir mal so aus dem Fenster schauen, dann ist von so grauem November zum Glück ja nicht viel zu spüren. Und dennoch, wenn wir hören, 6 Wochen ist Weihnachten, dann mögen wir uns jetzt vielleicht echt wundern und einen kleinen Schreck kriegen. Da kommt eben auch schon ja alles, diese ganzen Stimmungen dazu, die mit Weihnachten, mit Weihnachtsbäckerei zu tun haben. Und das löst ja auch bei vielen Menschen eben diese besonderen Gefühle und Stimmungen aus. Welche sind das denn? Und stellen die sich bei Ihnen auch ein? Vielleicht jetzt schon?
Ja, ganz sicher. Grüß Gott zusammen. Die Weihnachtsbäckerei, das sind stimmungsvolle Nachmittag mit Kindern, vielleicht mit den eigenen Kindern. Oder auch eine strenge Abfolge von unzähligen Backtagen häuslicher Künstlerinnen. Es ist der Geschmack nach Zimt, Koriander. Natürlich auch der Duft nach Kaffee und Kerzenwachs. Auch mir kommen vor allem emotionale Assoziationen in den Sinn beim Begriff Weihnachtsbäckerei. Erinnerungen an meine Kindheit, die Mutter, Oma, auch die Tante und ganz sicherlich auch an den Geschmack meines eigenen Lieblingsplätzchens. Oder sagen wir, so wie hier im Badischen, ans beste Brätli oder bei unseren Schweizer Nachbarn ans beste Gutzli. Das sind auch nicht nur die Erinnerungen ans Backen zu Hause, sondern ganz stark auch die Erinnerungen daran, dass unsere Mutter die Plätzchen, die Brötli immer versteckt hat und wir als Kinder dann die gesucht haben und dann natürlich vor allen Dingen vor Weihnachten gegessen haben und immer diejenigen gegessen haben, die der Mutter am meisten Arbeit bereitet haben.
Oh, welche waren das denn?
Meine Favoriten waren zum einen, Sie haben es schon angesprochen, die Zimtsterne, aber die haben wir immer am Anfang gegessen, weil die waren am arbeitsreichsten und da war die Konkurrenz bei denjenigen, die die stibitzt hatten, am größten. Deshalb musste man die erstmal im Keller für sich zur Seite legen. Dann natürlich der Lebkuchen, der bei unserer Familie seit Generationen in einer bestimmten Form dazugehört, aber auch das Hilda-Brötchen, eines meiner ganz großen Favoriten.
Auf den Lebkuchen, den kommen wir noch. Da verraten Sie uns auch tatsächlich das Rezept der Großmutter. Lebkuchen, der bei dem einen vielleicht gar nicht immer Wohlbehagen auslöst, aber ich konnte ihn auch schon kosten und ja, das schmeckt schon sehr gut und eben ist keine harte Sache. Ja, wenn Sie uns nun hier von zu Hause zuhören und vielleicht haben Sie auch schon Appetit bekommen, vielleicht läuft Ihnen auch schon das Wasser im Mund zusammen sozusagen, vielleicht mögen Sie auch gleich schon mal loslegen und die Hände in die Teigschüssel stecken oder einfach bei einer Tasse Tee diesem Gedanken mal nachgehen, wo es denn nun eigentlich angefangen hat mit der Weihnachtsbäckerei. Denn Herr Blattert, Sie sagen, das war ja anfangs eine ziemlich trockene Kost bei den Ägyptern.
Genau. Die Gewürzkuchen, die Gewürzplätzchen waren ursprünglich nicht zum Vergnügen gedacht, sondern das waren Arzneimittelplätzchen. Die kannte man schon als Grabbeigabe bei den Ägyptern, als Arzneikuchen bei den Chinesen. Aus China kommt auch der erste Zimt. Und das war in der Regel trockene Kost, das mit dem Genuss von heute nichts zu tun hat. Und jetzt hoffen wir einfach gemeinsam, dass die nächste Stunde nicht so sehr trockene Kost wird.
Ja, das hoffen wir in der Tat. Also es war nicht immer so, es hat sich entwickelt, das ist ja bei den meisten Dingen so, aber das, was wir heute so haben, eben das Stimmungsvolle, auch der Duft, der wirklich das ganze Haus durchzieht, wenn man denn mit der Weihnachtsbäckerei anfängt, das war eben nicht von Anfang an so. Wenn Sie sagen, der erste Zimt, der kam aus China, über welche Handelsroute kamen denn die Lebkuchen, auch die Honigkuchen letztendlich, ja ich sage jetzt mal zu Ihnen in den Schwarzwald, zu uns hierher, wo doch ein ganzer Gewürzcocktail aus dem Orient als Zutat dafür nun mal ja auch unentbehrlich ist.
Angebaut wurden die Gewürze, die man früher als Pfeffer zusammengefasst hat, die Gewürze hauptsächlich in China und Indien. Diese Völker hatten in der Regel keine eigenen Handelsrouten nach Europa, sondern die Araber haben sich als Zwischenhändler dazugeschaltet. Und es waren oft sehr abenteuerliche Reisen, die Gewürze nach Europa zu bekommen. Da sind viele Menschen gestorben, aber wer den schwierigen Weg übers Meer und übers Land überlebt hat, konnte oft als reicher Mann in seine Heimat zurückkehren. In Europa war das Einfallstor hauptsächlich Venedig und über die Alpen wurde ganz am Anfang im Mittelalter wurden die Gewürze von der Familie Fugger in Augsburg über die Alpen geschafft.
Also aufregend war das schon und man hat unter Umständen auch sein Leben dabei gelassen. Ja, und diese Gewürze waren richtig Gold wert, die waren richtig wertvoll. Das können wir uns vielleicht heute gar nicht vorstellen, weil wir sie ja doch relativ einfach bekommen. Wahrscheinlich ist aber die Qualität auch unterschiedlich der einzelnen Gewürze, wo man sie denn dann einkauft. Ja, und für uns heute ist Weihnachtsgebäck, das ist natürlich, das hat was mit süß zu tun. Eindeutig ganz süß und lecker. Und aber diesen weißen Zucker, den wir heute verwenden, den gab es ja noch gar nicht immer. Als der jetzt so eingeführt wurde, da ist aber auch erstmal einiges aus den Fugen geraten, sage ich mal, würden vielleicht viele heute sagen. Und diese Entwicklung vielleicht sogar auch am liebsten wieder rückgängig machen, die Entwicklung zum weißen Zucker hin. Und Sie sagen auch, für den Lebkuchen bedeutete das erstmal das Aus. Wieso denn das, Herr Blattert?
Ich möchte ein bisschen weiter vorne beginnen. Die ersten Weihnachtsgebäcke, wie wir sie heute kennen, wurden in den Klöstern entwickelt. Um den Leckereien Süße zu verleihen, stand damals erstmal kein Zucker, sondern lediglich Honig zur Verfügung. Die Bienenzucht war vor allem wegen des Kerzenwachses in den Klöstern verbreitet. Lebkuchen waren zu dieser Zeit kein reines Weihnachtsgebäck, sondern die dienten in einfacher Form als Grundnahrungsmittel während der Fastenzeit. Die Kirche kennt ja neben der Fastenzeit vor Ostern auch die Fastenzeit vor Weihnachten, den Advent. Sehr viele, auch heute, verwendete Gewürze wirken beruhigend auf die Verdauungsorgane. Das ist wichtig bei relativ strengem Fasten. Man kannte damals auch schon die verzierten Küchlein, allerdings nicht nur mit Konfekt, Früchten und Marzipan, sondern sogar vergoldet. Diese maßlosen Übertreibungen führte damals immer wieder dazu, dass weltliche und kirchliche Vertreter der Obrigkeit die Lebkuchen als sündhaftes Teufelszeug verbaten. Das tat der Nachfrage und der Verwendung jedoch meistens keinen Abbruch. Die Blütezeit dann des Lebkuchens in dieser Form ging aber mit der Einführung, wie Sie es eben angesprochen hatten, mit der Einführung des Zuckers in Europa zu Ende. Der Ersatz von Honig mit Zucker führte dazu, dass sich die Konsistenz des Teiges veränderte und neue Rezepte und Backverfahren entwickelt werden mussten. Durch die Zugabe von Zucker blieb der Teig meist weich und so ging man dazu über, ihn zum Backen auf Oblaten zu platzieren. So war es in der Hitze des Ofens, so war in der Hitze des Ofens von unten geschützt, blieb saftig, auch weich. Und mit der Erfindung des Zuckergusses eröffnete sich dann die Möglichkeit, die Lebkuchen nach Herzenslust zu bemalen und zu dekorieren.
Und Sie sagen auch, dass die Geschichte des Leb- und Pfefferkuchens ist sogar auch ein geschichtsträchtiges Datum geknüpft.
Genau, und zwar ein wesentlicher Teil der Berühmtheit des Lebkuchens hat mit einem Datum zu tun, und zwar der 23. Dezember 1893. Nach der an diesem Tag erfolgten Uraufführung von Engelbert Humperdings Oper Hänsel und Gretel zog durch die danach alljährlichen Weihnachtsaufführungen das Motiv des Knusperhäuschens oder des Pfefferkuchenhauses in die Backstuben der Konditoreien und schließlich dann auch in die privaten Kochbücher ein.
Ja, das alles hört sich doch ziemlich interessant an. Man bekommt da auch, glaube ich, neue Lust, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Vielleicht auch wieder ein bisschen Auftrieb, sich die Mühe zu machen, auch seine eigenen, die eigenen Plätzchenteller vorzubereiten oder Plätzchen zu backen für die Weihnachtszeit zum Verschenken. Denn es ist ja heute schon etwas Besonderes, die selbstgebackenen und eben nicht die gekauften. Und da sind wir uns wahrscheinlich alle einer Meinung, da ist ein großer Unterschied zu schmecken. Ich glaube, für jeden. Sie haben hier eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute mit dem Thema der Weihnachtsbäckerei. Wir gehen dieser christlichen Tradition auf den Grund. Zu Gast ist Daniel Blattert, er ist Müllermeister aus der Blattertmühle in Bonndorf, hat dort den Familienbetrieb in der 6. Generation übernommen. Und wenn Sie mit uns nachher ins Gespräch kommen wollen, die eine oder andere Frage haben, dann sage ich Ihnen hier an dieser Stelle schon einmal die Hörernummer. Das ist nämlich die 089-517-008-008. Und nach der Musik geht es jetzt hier gleich weiter mit der Weihnachtsbäckerei. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Daniel Blattert, er ist Müllermeister aus der Blattertmühle in Bonndorf, Wellendingen im Schwarzwald. Und wir sprechen über christliche Traditionen, über die Geschichte der Weihnachtsbäckerei. Und Herr Blattert, Sie haben uns anfangs auch verraten, dass auch Sie, wenn Sie das hören und wenn das jetzt auch langsam wieder losgeht, auch Sie damit emotionale Gefühle, Stimmungen verbinden. Früher Ihre Großmutter ganz viel gebacken hat und Sie als Kinder dann auch immer in der Adventszeit sich den Spaß gemacht haben oder den Wettbewerb, muss man sagen, schon die neuesten Verstecke ausfindig zu machen, wo denn die einzelnen Dosen mit den verschiedenen, ja, aufwendig gebackenen Plätzchen versteckt waren und sich dann auch erstmal eine Portion zur Seite gelegt haben. Ich meine, da war ja die Konkurrenz bei vier Kindern ja auch schon da. Da musste man also schon ein bisschen für sich sorgen. Ja, das ist doch eigentlich schön, wenn man noch so eine Erinnerung hat. Und die, wie Sie uns das jetzt ja auch sagen, die bleibt das ganze Leben lang. Und die kann einfach dann auch dazu führen, dass man das, denke ich mal, seinen eigenen Kindern weitergeben möchte und einfach so eine Tradition weiterführt und das den Kindern vermittelt und eben nicht einfach ins Regal im Supermarkt greift und da ja etwas kauft, was doch nie dahin kommt, an den Geschmack und an all das, was damit verbunden ist, Plätzchen in der Vorweihnachtszeit zu backen. Ja, Herr Blatter, sehen wir mal weiter. Wie kam das denn? Wie kam denn der Lebkuchen eigentlich zu seinem Namen?
Der Lebkuchen ist zu seinem Namen gekommen, da ist man sich nicht ganz einig. Allerdings die Variante, dass der Lebkuchen seinen Namen von Leben oder Laden hat, scheint falsch. Denn die Forscher gehen nun davon aus, dass der Name vom lateinischen Libum abgeleitet wird. Das bedeutet so viel wie einfach Fladen, Flachkuchen oder Opferkuchen. Und wenn ich vielleicht noch zu Ihrer Einleitung zurückgreifen möchte, die Hilda-Brötchen, das ist ein ganz einfaches Buttergebäck, so ein Mürbis-Buttergebäck. Und es war neben dem Lebkuchen, der eher in Klöstern und im Bürgertum zu Hause war, war das Buttergebäck und einfach die anderen Plätzchen, die nur mit Mehl, Eier, vielleicht Butter hergestellt sind, waren die Plätzchen der Bauern oder der Landbevölkerung, wo es einfach einfacher zuging. Mehl, Zucker, Butter, eventuell Honig oder Marmelade, das waren die vorhandenen Zutaten unserer bäuerlichen Vorfahren. So manches Rezept, das ich oder Sie mit dem Advent in Verbindung bringen, ist in der bürgerlichen Geschichte einfach ein ganz Jahres Teegebäck gewesen. Und ich habe schon gesagt, das Hilderbrötchen ist eines meiner Favoriten. Ist für mich unweigerlich ein Weihnachtsgebäck, ein leckeres dazu. Bei genauer Betrachtung stört es aber niemanden, wenn es ganzjährig als Danish Cookie angeboten wird. Das wird mich persönlich, aber sicherlich ein Leben lang nicht davon abhalten, Hilderbrötchen eben im Advent zu essen. Und der Lebkuchen ist natürlich ein ganz typisches Weihnachtsgebäck. Da führt natürlich dazu, dass die ganzen Zimt- und anderen Lebkuchengewürze uns den mit der Weihnachtszeit in Verbindung bringen.
Ja, ich musste schmunzeln, wenn Sie sagen, der Danish Cookie, das ganze Jahr verfügbar, also das, was Sie unter Hilderbrötchen verstehen, obwohl ob es dann das gleiche ist, das werden wir im Verlauf der Sendung noch sehen. Nachher können wir uns dann durchaus noch darüber unterhalten, was denn in dieses Hilderbrötchen hineinkommt, aber ich denke, das ist wahrscheinlich ganz besonders auch ja, Ihre persönliche Erfahrung geknüpft in Ihre Kindheit, dass das Ihr Favorit ist. Also wie gesagt, nachher lüften wir noch das Geheimnis der Rezeptur. Ja, aber genau, wie für jeden, jeder hat wahrscheinlich so ein bestimmtes Rezept, ohne dass für ihn ganz besonders eben auch diese Weihnachtsbäckerei zum Ausdruck bringt. Ja, zum Beispiel denke ich da an diese köstlichen Mürben-Vanillekipferl.
Genau, auch die Vanillekipferl ist ein schönes Weihnachtsgebäck. Wenn ich sagen darf, die Vanille ist eines der wichtigsten Gewürze in der häuslichen Bäckerei, und aber auch eines der teuersten. Ein Kilo Bourbon-Vanille wird je nach Erntesituation auf der Welt von Hamburger Importeuren heute zwischen 100 und bis zu 500 Euro angeboten. Vermeintlich nicht ganz bestätigt von einem badischen Bäckermeister erfunden, fand das Kipferl seinen Weg über die Alpen und machte vor allem in Österreich eine bis heute andauernde Karriere. Interessanterweise soll der französische Croissant seinen Namen von den Kipferln ableiten. Die Marie Antoinette, Tochter von Maria Theresia und Ludwig dem 16., als die den Ludwig den 16. heiratete und mitbrachte, was ihr lieb und köstlich war, die Kipferl. In Frankreich verwendete man dann keinen Mürbeteig mehr, sondern Plunderteig und benannte die neue Backware nach der Form des zunehmenden Mondes, nämlich Croissant de Lune. Und ich als Müller möchte natürlich noch einen Backtipp abgeben zum Vanillekipferl. Das ist ein Mürbisgebäck und es wird ganz besonders gut und lecker und auch ganz besonders mürbe, wenn man Dinkelmehl verwendet.
Okay, also Dinkelmehl vielleicht mal einfach austesten beim nächsten bei der nächsten Backunternehmung die Vanillekipferl damit zuzubereiten. Vielleicht merken Sie da auch einen Unterschied, wenn Sie es bisher nicht so getan haben. Ja, wir haben ja schon die ganze Zeit über Gewürze gesprochen. Sie sagen Vanille eigentlich das wichtigste, aber auch teuerste Gewürz. Das stimmt, und Vanille hat einfach einen ganz einmalig tollen Geschmack. Ja, auch in allen verschiedenen anderen Gerichten, wo man auf die Vanille gar nicht verzichten möchte. Aber da gibt es nicht nur die Vanille, da gibt es den Zimt, wo Sie gesagt haben, der erste, der kam aus China. Die anderen Gewürze ja meistens auch bekannt aus Indien. Anis, Kardamom, Muskat, Ingwer, die verbreiten ja nicht nur einen ganz intensiven, einen bezaubernden Duft, die haben ja auch ganz bestimmte Wirkungen, sogar heilende Wirkungen auf Körper und Seele. Wir können auch glücklich machen und sogar auch berauschen.
Genau, man könnte schon fast sagen, dass die Weihnachtsbäckerei gute Laune bringt. Das Wissen nämlich über die Anwendung von Kräutern und Pflanzenteilen brachten die Mönche im frühen Mittelalter gemeinsam mit der Glaubensbotschaft zu uns nach Europa. In dieser Zeit war das aus Ägypten eingeführte Gewürz Anis an jeder gehobenen Tafel zu finden. Die reichen Bürger bauten die Anispflanze in Haus- und Klostergärten an und veredelten mit den zu Pulver gemahlenen Früchten Fleisch, Fisch und auch Gemüse. In Bayern etwa ist das Anisbrot eine Spezialität. Anisbrezeln und die süddeutschen Springerle sind weitere beliebte Weihnachtsleckereien, die wohltuend auf den Körper wirken. Das ätherische Öl entkrampft den Magen und die Darmwände. Da das aromatisch frische Gewürz in der Volksmedizin als Aphrodisiakum verwendet wurde, verfeinert es auch heute noch in vielen Gegenden den Hochzeitskuchen. Auch als Tee hat Anis eine medizinische Bedeutung. Es löst Husten und mindert Krämpfe. Weihnachten ist ja eine Zeit des Schlemmens und der Gaumenfreuden. Bei der Verdauung des Festbratens helfen fast alle Weihnachtsgewürze. Sie regen die Magensaftproduktion und die Darmtätigkeit an. Im Lebkuchengewürz finden sich gleich zwei Klassiker unter den Magenmitteln: Kardamom und Gewürznelken. Kardamom ist eine alte Kulturpflanze Indiens und war im Mittelalter wie viele andere Gewürze ein wichtiges Handelsgut. Die Inder kauen es, um ihren Magen zu unterstützen. Außerdem vertreibt das Gewürz wirkungsvoll, übrigens Knoblauch oder Alkoholfahnen. Die Gewürznelken kannten die Chinesen bereits 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Heute verwenden Mediziner das Nelkenöl zur Anregung der Verdauung und als Desinfektionsmittel in der Zahnheilkunde. Viele Weihnachtsgewürze wirken verdauungsfördernd und gleichzeitig appetitanregend, wie beispielsweise Zimt. Der Genuss von mit Zimt gewürzten Plätzchen oder Glühwein führt zu einem angenehmen, leichten Wärmegefühl im Bauch. Außerdem können seine Wirkstoffe Wunden desinfizieren und Schmerzen lindern. Der China-Zimt, der sogenannte Cassia, wird in China seit über 4000 Jahren genutzt und zählt damit zu den ältesten Gewürzen der Welt. Das Aroma seiner ätherischen Öle löst wie der Duft von Gewürznelken wohlige Empfindungen aus. Er wirkt beruhigend und ausgleichend. Und dann die Muskatnuss, die hebt die Stimmung und öffnet das Herz der Menschen, wie im Mittelalter die heilkundige Hildegard von Bingen bemerkte. Die Araber verwendeten die geriebenen Samenkerne oder die zerkleinerten Blüten des Muskatbaumes ebenso als Aphrodisiakum. In geringen Mengen hat das Gewürz eine ähnliche Wirkung wie Amphetamine, also Rauschmittel. Es macht glücklich. In höheren Konzentrationen führt es jedoch zu Halluzinationen, wie die schlimmen Rauschmittel auch. Der Muskatrausch kann sogar tödliche Folgen haben. Schon drei Muskatnüsse führen zum Herzstillstand. Man sieht also, dass das wie Arzneimittel verwendet wurde und dementsprechend die Weihnachtsbäckerei in dem Arzneimittelwissen seine Ursprünge hatte.
Ja, das ist erstaunlich. Wussten Sie das, dass 3 Muskatnüsse, ich meine, auf die Idee muss man erstmal kommen und das muss man erstmal schaffen, aber dass die zum Herzstillstand führen können oder dass es eine stark berauschende Wirkung hat, wenn man zu viel Muskat zu sich nimmt? Ich wusste das jedenfalls nicht und ich finde das sehr interessant. Ja, dass diese ganzen Gewürze, wie Sie sagen, vor allem eine verdauungsanregende Wirkung haben, das passt ja dann auch zu diesem Festessen, zu einer gewissen Schlemmerei, die da um Weihnachten herum dann auch nicht ausbleibt. Ja, oder dass die Gewürze wie Nelke eben auch desinfizierend wirken oder der Zimt eben appetitanregend oder wohlig, wärmend, ausgleichend. Ja, oder insgesamt, kurz zusammengefasst, Weihnachtsbäckerei bringt gute Laune. Auf diesen Nenner, denke ich, können wir das ganz gut bringen.
Ja, Darf ich noch was ergänzen, Frau?
Ja, klar, gerne.
Engert. Die in Plätzchen und Glühwein vertretenen Weihnachtsgewürze finden eine weitere völlig unweihnachtliche Anwendung in einem der bekanntesten Getränke der Welt, nämlich Cola. Cola enthält neben Koffein und Zucker Gewürzauszüge von Ingwer, Zimt, Koriander, Nelken, Vanille und Muskat. Vielleicht ist ja das die Kombination aus diesen heilenden Gewürzen der Grund, warum dieses Getränk so erfolgreich geworden ist.
Ja, wenn es denn das mal ist. Interessant, ja, auch die Cola, wenn man der noch auf den Grund kommt, da kommt man noch an ganz unerhoffte Gewürzmischungen, die auch da vielleicht mal ursprünglich drin waren oder wahrscheinlich in Aromen eben immer noch drin sind. Ja, Herr Blattert, ich meine, Sie als Müllermeister und auch als passionierter Bäcker, es ist ja immer auch eine Herausforderung für jeden Weihnachtsbäcker, dass man jetzt dass der Geschmack und die Aromen einfach erhalten bleiben, dass nicht alles umsonst war, was man da mühevoll gebacken hat, dass das Gebäck eben auch nicht altbacken oder nicht trocken wird. Wie bewahrt man jetzt diese Köstlichkeiten denn richtig auf?
Die Aufbewahrung, das macht man ganz klassisch, wie man es kennt von zu Hause, in Dosen, in Blechdosen. Alles das, was feucht und weich bleiben muss, da legt man dann Apfelschnitze mit dazu. Das kennt man eigentlich, aber viel wichtiger oder ebenso wichtig wie die Aufbewahrung ist, dass man die Teige auch weich genug macht. Beim Plätzchenbacken ist das so ähnlich wie beim Brotbacken, dass man in der Regel die Teige ein bisschen zu trocken macht. Bei uns im badischen Raum sind die Springerle ganz berühmt und da sind schon Generationen von Hausfrauen dran verzweifelt an den Springerle. Das liegt meistens daran, dass der Teig ein bisschen zu trocken war. Und wenn er schon zu trocken ist, dann kann man ihn auch nicht mehr so aufbewahren, dass sie die Teile dann den richtigen Biss bekommen.
Das heißt, zu trocken hat man da vielleicht gespart oder hat gedacht, jetzt nehme ich da weniger davon, damit die Konsistenz so beim Kneten für mich persönlich besser ist, ohne jetzt daran zu denken, dass es eben nachher trocken wird?
Oder was immer so ein bisschen eine Vermeidungsstrategie ist von den selber Bäckern, ist, dass der Teig nicht kleben soll. Aber zum Beispiel bei der Springerle darf der Teig ein ganz kleines bisschen kleben. Und weil man diese Plätzchenteige ja sehr oft nochmal zusammenknetet, wenn man was ausgestochen hat und die Reste dann zusammenknetet, muss man immer wieder darauf achten, dass man nicht allzu viel Mehl dann neu dazu in den Teig knetet, weil diese ständigen Mehlbeigaben bewusst oder auch unbewusst führen irgendwann dazu, dass der Teig dann zu trocken ist.
Und dann bröselt er irgendwann auch und dann wird es auch schwierig.
Genau, oder dann steinhart beim Reinbeißen.
Ja, nee, das möchte man dann doch nicht haben. Und wie behelfen Sie sich selber, wenn der Teig so an den Händen und überall bappt und klebt? Dann wird es natürlich auch schwierig, den noch irgendwie richtig zu formen.
Also die Plätzchenteige sind natürlich keine Hefeteige, die wirklich wahnsinnig kleben. Aber man muss einfach sich bewusst machen, dass so ein bisschen eine Klebrigkeit, die man an und für sich ganz gut handhaben kann, man muss sich einfach bewusst machen, dass diese kleine Klebrigkeit normal ist.
Ja, das sagt der Profi. Daran können wir uns also dann auch mal orientieren und halten, wenn wir es dann wieder denken, oh je, besser dann doch die Hände weg aus der Mehlpackung. Ja, die Springerle, sagen Sie, das ist auch noch so ein ganz typisches, auch heute noch typisches Gebäck. Eigentlich auch aus Ihrer Region, oder, Herr Blattert?
Genauso wie das ein ganz einfaches bäuerliches Gebäck, weil man einfach nur Eier, Zucker und Mehl benötigt. Hier empfehle ich jetzt ausnahmsweise mal kein Dinkelmehl, sondern gutes Weizenmehl 405 oder 550. Das ist ein bäuerliches Gebäck. In manchen Regionen ist es als Anisplätzchen bekannt. Wir sagen Springerle dazu. Und ich denke, dass in jedem Advent ganze Kolonien von Kaffeetischen darüber philosophieren, wie man ein schönes Füßchen beim Springerle hinbekommt.
Ganze Kolonien von Kaffeetischen philosophieren darüber. Das ist ja wirklich interessant. Und Sie wissen, wovon Sie reden, denn Sie halten ja auch eben Vorträge auch zu diesen Themen, ja, in der Umgebung, bei verschiedenen, ja, so Frauenvereinen oder so. Dann kommen Sie also wirklich mit den Problemen der ganzen Weihnachtsbäckerei auch direkt in Kontakt. Ja, wir können auch gleich im zweiten Teil auf so einige Geheimnisse, Rezepturen, Einzelheiten eingehen. Aber zuletzt noch die Frage an Sie. Was ist denn dann nun eigentlich das Erfolgsgeheimnis dieser langen Geschichte der Weihnachtsbäckerei?
Natürlich spielen die häuslichen Backtraditionen und andere Komponenten eine Rolle, wie das Bewusstsein um die Erweckung nostalgischer Gefühle im Advent, durch die Verwendung alter Familienrezepte, der Geruch von Gewürzen, wie sie in erster Linie zu Weihnachten Verwendung finden und natürlich auch die verstärkte familiäre Kommunikation in der dunklen Jahreszeit. Man verbindet also die Zeit der Plätzchen natürlich auch mit einer sehr gemütlichen und ruhigen Zeit. Eine Legende noch zur Weihnachtsbäckerei, die Ursprünge beschreiben soll, aber wie gesagt, es ist eine Legende. Die Legende vom ersten Weihnachtsgebäck besagt, dass die Hirten, die übereilt zum Stall nach Bethlehem aufbrachen, das Brot im Ofen vergaßen. Als sie dann nach Hause kamen, fanden sie kein verkohltes Brot, sondern ein wohlriechendes Gebäck. Es war von so gutem Geschmack, dass sie es voll Freude in kleine Stücke schnitten, um es an Verwandte und Freunde zu verteilen. Um an dieses Wunder zu erinnern, haben die Hirten jedes Jahr zur Christnacht würzige Honigkuchen gebacken. Das ist doch eine schöne Geschichte.
Ja, das ist in der Tat schön. Da kann das Missgeschick ist sozusagen dann zu deinem großartigen Weihnachtsgebäck geworden, das da zu lange im Ofen drin war. Das ist doch eine schöne Geschichte. Und die Hirten, die waren ja auch die ersten Zeugen und Kunden überhaupt der frohen Botschaft. Ja, und die geht auch bei uns Menschen durch alle Sinne. Und deshalb sollen auch diese Sinne alle angesprochen werden. Und das zum Beispiel durch ein wirklich, ja, ein ganz leckeres, ein köstliches Weihnachtsplätzchen selber gebacken. Und Sie sagen, Weihnachtsbäckerei bringt gute Laune. Haben Sie das vielleicht bei sich auch schon festgestellt? Ja, vielleicht haben Sie noch Fragen zu der Geschichte der Weihnachtsbäckerei oder auch zu einzelnen Rezepten, mit denen Sie vielleicht schon immer so ein bisschen auf dem Kriegsfuß standen und sich fragen, warum gelingt mir das denn so nicht? Dann können Sie jetzt gerne zum Hörer greifen und direkt Ihre Frage auch an Daniel Blattert, unseren Müllermeister hier heute, mit dem ich im Gespräch bin, stellen. Sie erreichen uns jetzt unter der Hörernummer unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst bitte die 0049 und dann 89-517-008-008. Welche Traditionen, die Geschichte der Weihnachtsbäckerei haben wir für Sie aufgerollt? Mein Name ist Anjuta Engert. Vielleicht ist es draußen doch noch zu warm, um schon jetzt wirklich daran zu denken, schon die ersten Weihnachtsplätzchen zu backen. Dennoch, in 6 Wochen ist Weihnachten und das ist gar nicht mehr so lange hin. Ich bin im Gespräch mit Daniel Blattert, er ist Müllermeister in der 6. Generation. Führen Sie den Familienbetrieb weiter in Bonndorf-Wellendingen im Schwarzwald mit der Blattert-Mühle. Angeschlossen ist ein Mühlenladen. Und da verkaufen sie ja nicht nur die rohen Produkte, sage ich mal, sondern auch viele Backmischungen, die sie bzw. auch ihre Frau immer wieder verfeinern. Und da gehört auch die Lebkuchenbackmischung zu einem richtigen Favoriten, haben sie mir gesagt, wenn nicht der Verkaufsschlager schlechthin aus ihren Mühlenprodukten. Aber mit Lebkuchen erblattert verbinden ja viele ein trockenes, ein eher hartes Gebäck, was sie vielleicht gar nicht so gerne mögen. Wie sieht denn aber oder beziehungsweise wie schmeckt denn auch ein leckerer Lebkuchen? Also nicht nur trockene Kost.
Eine Vorlieben, die Lebkuchen auch als Printen- oder Honigkuchen bekannt, die sind fast so vielfältig wie die Regionen in Deutschland. Wir selbst in der Familie oder bei uns in der Region kennen den Lebkuchen als weiches, kuchiges Gebäck. Und so war es auch bei meiner Oma immer üblich, dass man ganze Bleche voll mit einem kuchenförmigen, kuchenartigen Lebkuchen gebacken hat. Und dieses alte Familienrezept haben wir dann einfach mal hergenommen und eine Zutatenmischung draus gemacht. Ich verwende eigentlich den Begriff Backmischung gar nicht so gerne, weil der so negativ besetzt ist. Aber man kann es nicht anders beschreiben. Unsere Backmischungen sind einfach reine Zutatenmischungen, so wie es in den normalen Hausrezepten drinsteht. Und wir nehmen den Kunden dann einfach ab, alle Zutaten selbst zu besorgen und abzuwiegen. Das übernehmen wir, das mischen wir zusammen und portionieren es dann in der Mühle. Das gab in der Verwandtschaft fast ein bisschen Streit, dass ich ein altes Familienrezept über Backmischungen unter die Leute bringe. Eine Cousine, die mit mir sehr geschwisterlich aufgewachsen ist, musste in einem längeren Gespräch davon überzeugt werden, dass das so dann schon passt.
Und für Sie war das jetzt kein Problem, sozusagen ein Betriebsgeheimnis zu lüften. Da, naja, man kann so oder so darüber denken. Aber warum eigentlich nicht auch das Gute weitergeben, oder?
Genau. Mhm. Das macht einem oft stolz, wenn man denkt, wann man bei den Verbrauchern mit dabei ist und in so einer wichtigen, schönen Zeit wie im Advent beim Verbraucher an den Tischen und im Küchenschrank mit dabei zu sein. Das macht uns stolz und auf der anderen Seite auch sehr demütig. Und wenn man da was Gutes weitergeben kann, ist das eine schöne Sache. Und das größte Kompliment machen mir die Leute immer dann, wenn sie mir entweder im Laden oder vielleicht auch mal an einem Verkaufsstand in dieser Zeit erzählen oder sagen, so wie eure Lebkuchen aus eurer Mischung schmecken, so haben die Lebkuchen bei meiner Mutter immer geschmeckt. Die sind ja wunderbar. Das ist eine schöne Sache.
Tja, dann mal also los ans Verkosten und sich selber davon überzeugen. Ja, an dieser Stelle auch nochmal für Sie, wenn Sie eine Frage haben, dann können Sie sich einfach direkt hier bei uns melden, sei es zu der Geschichte der Weihnachtsbäckerei, sei es zu auch verschiedenen Rezepturen, zu verschiedenen Plätzchen, vielleicht den ein oder anderen Tipp oder Trick, kann Ihnen Herr Blattert sicherlich verraten. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Ja, Sie sagen es, man hat Vorbehalte gegen sogenannte Backmischung, weil man damit viel Künstliches verbindet. Das ist bei Ihnen aber nicht der Fall, aber es gibt nun mal keinen anderen Begriff. Wie ist das denn? Sie haben mir auch im Vorgespräch verraten, ja, jetzt wird erstmal wieder eine neue Charge Haselnüsse bestellt. Die werden dann vermahlen. Das heißt, sind die ersten Backmischungen natürlich klar, wahrscheinlich jetzt schon wieder frisch zubereitet und bei Ihnen im Laden zu haben?
Genau, das läuft bei uns schon seit einigen Wochen. Wir selber gehören auch zu den Familien, die es einfach eigentlich nicht verstehen, wenn kurz nach den Sommerferien die ersten Lebkuchen in den Supermärkten, in den Regalen stehen. Allerdings muss man die Dinge natürlich vorbereiten. Dementsprechend riecht es bei uns schon ab Mitte Oktober nach Zimt in der Mühle. Und es ist auch in der Mühle unter der Produktionsmitarbeiter immer eine sehr schöne Zeit, weil es unterscheidet sich im Geruch und im Duft bei dem, was man macht, natürlich schon sehr vom Rest des Jahres.
Also man wird praktisch auch durch diesen Duft angeleitet und einfach auch schon ein bisschen in diese, ja, vorbereitet auf das Nächste, was jetzt im Jahr eigentlich dann auch ansteht. Wie ist denn das bei Lebkuchen? Wir hatten es ja vor vom Zucker. Der Zucker, als der eingeführt wurde, gewerblich gab es den Zuckerbäcker, glaube ich, erst ab 1744. Jedenfalls, als der eingeführt wurde, haben sie gesagt, das bedeutete für den Lebkuchen erstmal das Aus. Wurde ja klassischerweise mit Honig zubereitet. Jetzt ist das aber heute so, dass wenn man jetzt zum Beispiel auch diese Mischung hernimmt von ihnen, dass man dann das mit, ja nicht mit normalem Zucker vermischt, sondern in Wertzucker braucht. Was ist denn das eigentlich?
Invertzucker kennt man in der Regel als Backhonig. Das ist einfach von der Zuckerhersteller eine Zuckerverbindung, die ähnlich dem Blütenhonig ist. Und die Lebkuchen sind nach wie vor so zu Teilen aus Zucker und zu Teilen aus Honig. Und um einen Lebkuchen herzustellen, egal ob man jetzt ein eigenes Rezept hat oder unsere Mischung verwendet, benötigt man auch Honig. Und damit es immer gleichbleibend weich und immer der gleichbleibende Biss hat, empfehlen wir auch, den Backhonig zu verwenden, den man in den gelben Dosen im Supermarkt kennt. Allerdings ist natürlich auch möglich, Blütenhonig zu verwenden. Nur weil der Blütenhonig immer wieder andere Zuckerverbindungen mitbringt, natürlich ein Naturprodukt ist, das sich in seinen Eigenschaften auch ein bisschen verändert, kann der Lebkuchen mit einem natürlichen Honig ein bisschen zäher werden. Wer seine Rezepte allerdings kennt, der spürt es im Teig und gibt dann einfach ein bisschen mehr Milch dazu, wenn er feststellt, dass heute ein natürlicher Blütenhonig vielleicht ein bisschen zu Zähigkeit führen würde.
Aber viele, denke ich, wissen gar nicht oder sind vielleicht verunsichert, was sich eben hinter dem Begriff Invertzucker verbirgt. Sie sagen dazu Backhonig und eben eine Mischung, die dann einfach einen homogeneren Lebkuchen ermöglicht. Ja, es hat sich gemeldet, eine Hörerin, mit der ich jetzt verbunden bin, aus Reutlingen, zuerst aus München, zuerst ein Schwenk nach München, Frau Wieser, ich begrüße Sie.
Ja, grüß Gott, ich bin Rüdiger Biel aus München. Ich hätte eine Frage zu den Lebkuchen. Also unsere Mama hat die auch immer mit Liebe gebacken, weil der Vater sie so gerne wollte und sie hat das als Honiglebkuchen bezeichnet. Sind die jetzt eine andere Art von Lebkuchen oder ist da mehr Honig oder ist einfach ein Überbegriff Honiglebkuchen? Und dann hätte ich noch die Frage zu den Bärenzapfen. Das ist ein Gebäck, was wohl vom Osten rüberkam, weil bei uns auch Flüchtlinge gewohnt haben damals. Und die hatten diese Bärenzapfen. Aber da weiß ich das Rezept zum Beispiel überhaupt nicht und ob Ihnen das wohl bekannt ist und was es damit auf sich hat.
Ja.
Also zu Ihrer ersten Frage, die Honiglebkuchen. Ich vermute, dass Ihre Mutter die ähnlichen Lebkuchen gemacht hat, die wir eben auch als Lebkuchen bezeichnen, nämlich diese Nuss-Zucker-Gewürzmischung, die mit Eier und Milch und dann eben auch mit Honig zusätzlich gebacken wird. Das ist genau der Lebkuchen, den wir kennen und der sich aber deutlich unterscheidet, beispielsweise von einem Nürnberger Lebkuchen.
Ja.
Jetzt ist leider so, die Bärentatzen, die sind mir unbekannt. Ich bin leider kein Konditor, der alle europäischen süßen Rezepte kennt. Bei uns in der Gegend kennt man das nicht und dementsprechend bin ich leider überfragt zum Thema Bärentatzen. Aber vielleicht kann ein anderer Hörer uns auf die Sprünge helfen.
Danke Ihnen herzlich für die Auskunft. Danke.
Vielen Dank. Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören nach München. Auf Wiederhören, Frau Wiesner. Ja, weiter geht's nach Reutlingen. Da bin ich verbunden am Telefon jetzt mit Frau Obiglo. Ich hoffe, wahrscheinlich spreche ich das nicht richtig aus.
Doch, es ist ganz richtig. Einfach ein langes I. Obiglo, ja. Ja. Also mein Mann backt seit Jahren Lebkuchen, aber ich komme aus Oberfranken und dann sind es natürlich eher die Nürnberger Lebkuchen. Und unsere vier Kinder, die über die Republik verstreut sind, wünschen sich immer auf Weihnachten Lebkuchen. Aber ich hätte eine ganz andere Frage. Haben Sie auch einen guten Tipp zu Haferflockenplätzle, haben wir halt früher gesagt. Und die hat meine Großmutter und meine Mutter gebacken. Und meine wären nie so schön. Ich weiß nicht, ob Sie mir da einen Tipp geben könnten.
Zu Haferflockenplätzchen gibt es ganz tolle Plätzchen, die schmecken auch immer dann gut, wenn man Honig verwendet. Man muss einfach schauen, dass man eine gewisse Knusprigkeit hinbekommt. Und wenn Sie möchten, nehmen wir Ihre Adresse auf und ich sende Ihnen dann unsere Haferflockenplätzchen-Rezepte, die wir in unserem Computer haben, einfach zu.
Ja, das ist doch ein Angebot. Das heißt, Sie können sich dann direkt an Herrn Blattert wenden. Die Adresse bekommen Sie dann später über den Hörerservice. Oder auch, wenn Sie online die Möglichkeit haben, können Sie sich das per E-Mail versenden lassen.
Aha.
Die Adresse bekommen Sie dann auch online auf der Homepage, wenn Sie auf Tagesprogramm auf den Informationsbutton klicken. Also entweder Hörerservice anrufen und sich dann direkt an die Blattertmühle wenden.
Ja, Blattermühle, oder
Blattert,
wie?
Blattertmühle.
Blattertmühle, gut.
Genau.
Ja.
Direkt mal beim Hörerservice anrufen,
das
dann bekommen Sie die Adresse.
Herzlichen Dank.
Alles Gute Ihnen.
Und danke für die schöne Sendung. Habt wirklich mit Freude zugehört.
Ja, das freut uns doch. Dankeschön. Ja. Alles Gute Ihnen, Frau Obiglo. Ja, dann geht es mal zurück nach München. Da bin ich jetzt verbunden mit Frau Mandl. Ich grüße Sie.
Ja, genau. Ja, ich habe eine Frage. Seit Jahren plage ich mich mit den Springerle, aber sie werden immer steinhart. Ganz wurscht, was ich anstelle.
Ja, dazu gehören Sie jetzt auch zu der Runde, wo schon debattiert und stundenlang philosophiert wird. Ja, Herr Blattert.
Also bei den Springerle ist, wie ich vorhin gesagt habe, ganz wichtig, dass man den Teig nicht zu trocken macht.
Aber und dann bleibt er in den Model hängen.
Da müssen Sie den richtigen Kompromiss finden zwischen arg trocken und so klebrig, dass er in den Modeln hängen bleibt. Normalerweise ist Backen ein bisschen was für Kreative, aber die Springerle, da muss es relativ genau hergehen. Bei unserem Rezept, was Sie auch von mir bekommen können, wiegen wir die Eier mit der Schale. Dann nehmen wir 250 bis 300 Gramm Eier in der Schale. Dann verwenden wir 500 Gramm Puderzucker. Dazu kommt noch 500 Gramm Mehl, 405 oder 550. Da ist vielleicht wichtig, dass Sie kein Discount-Mehl verwenden, sondern eine bessere Qualität.
Ja.
Die Zutaten zimmerwarm, auch die Eier sollten zimmerwarm sein. Und die dann im Rührgerät so lange schlagen, bis eine helle Creme entstanden ist. Und wenn der Teig, wie gesagt, so eine gewisse Klebrigkeit noch hat, dann hat er die richtige Konsistenz.
Gut, ja, ich werde es probieren.
Ihnen alles Gute beim nächsten Versuch. Alles Gute nach München, Frau Mandl. Auf Wiederhören.
Dankeschön.
Und wir kommen nach Langenbruck und dort bin ich jetzt verbunden mit Frau Länger.
Wenger.
Ich grüße Sie. Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott. Wenger ist mein Name. Und ich hätte eine Frage, und zwar möchte ich gern wissen, was der Unterschied zwischen dem Hirschhornsalz und der Pottasche ist.
Meines Wissens ist es von der natürlich-chemischen Zusammensetzung dasselbe.
Dasselbe.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich mein's. Wir in der Mühle verwenden ausschließlich Rheinweinsteinbackpulver. Und von daher kann ich Ihnen die Frage nicht ganz genau beantworten.
Gut.
Das heißt, vielleicht Zwischenfrage, Sie verwenden gar keinen Hirschhornsalz oder Pottasche?
Wir verwenden Rheinweinsteinbackpulver.
Das kann man an Stelle setzen? Es gibt
ja
Rezepte?
Ja, nicht ganz. Also ich denke, dass das Hirschhornsalz bzw. Pottasche schon auch so ein bisschen Geschmack mitbringt. Aber für unsere Gebäcke, die wir jetzt bei uns in der Region oder bei uns in der Mühle herstellen oder mischen, spielt es keine Rolle.
Das kommt ja nämlich öfters in Lebkuchenrezepten vor. Gut, aber bei Ihnen, die haben da einfach ein anderes Lebkuchenrezept. Eins, was dann auch entsprechend weicher ist. Nehme ich mal an.
Genau.
Gut. Alles klar. Ja, ich danke Ihnen, Frau Länger. Ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen weitergeholfen.
Danke. Wiederhören. Danke.
Auf Wiederhören. Alles Gute. Aus Leipzig erreicht uns Frau Moosberger. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie ganz lieb. Und zwar, ich habe nur mal bescheid eine Frage. Ich habe einen ersten Ehemann gehabt, einen Bäckermeister, Hans Tschernam. Können Sie mir vielleicht irgendwie in die Siegfriedstraße 4 vielleicht mal irgendwie eine Empfehlung mitgeben, mit Angeboten, was ich alles, dass ich meinen Kindern solche richtigen bayerischen Lebkuchen schenken kann. Dass sie vielleicht mal ein paar Empfehlungen hier mir zusenden.
Das machen wir.
Ja. Sie können gerne einfach die Adresse über den Hörerservice erfragen von Herrn Blattert. Der Blattert Mühle in Bonndorf-Wellendingen. Und Herr Blattert hat angeboten, dann auch kostenlos eine Rezeptsammlung zu versenden. Ja, oder mit den Backmischungen auch, die man dann auch beziehen kann über die Mühle. Können Sie gerne machen. Entweder Sie machen das online oder wenn Sie da keine Möglichkeit haben, dann rufen Sie einfach nachher den Hörerservice an und erfragen nach der Adresse und wenden sich dann direkt an die Blattertmühle. Ja, und dann wünsche ich Ihnen alles Gute beim Backen. Vielen Dank, Frau Mosberger.
Danke.
Auf Wiederhören nach Leipzig. Ja, da sind natürlich schon ein Interesse erwacht. Das freut mich, dass doch schon einige ihre Antennen hin ausgefahren haben auf die nun wirklich bevorstehende Adventszeit. Und entsprechend, ja, ist das auch immer eine Zeit, wo Plätzchen gebacken werden. Wie ist das denn, Herr Blattert? Stellen Sie denn auch so etwas wie einen Trend wieder fest zu den selber gebackenen, den selber hergestellten Weihnachtsplätzchen? Zumal eben doch die industriell als Massenware hergestellten Plätzchen ja, einfach nicht das hergeben oder auch mit wirklich unbekömmlichen Zusatzstoffen belastet sind. Gibt es da so etwas wie einen Trend?
Wir sprechen eigentlich immer von einem großen Trend. Und der große Trend geht in Deutschland eben leider dazu, dass immer mehr und immer mehr Industrieprodukte gekauft werden, die dann über die Supermärkte und Discounter verteilt werden. Und je größer ein Trend ist, desto mächtiger ist oft dann auch ein zwar kleinerer, aber eben auch mächtiger Gegentrend. Und selber backen ist in, sei es, dass man selber Brot backt oder selber Kuchen backt, selber Plätzchen backt. Das Kuchenbacken oder das süße Backen ist in den deutschen Haushalten auch nie verloren gegangen. Wir sprechen davon, dass in 90% der Haushalten zumindest gelegentlich was Süßes gebacken wird. Beim Brot ist das viel weniger, das sind vielleicht 10 oder 15%, die gelegentlich selbst backen. Aber beim Süßen gehört es schon auch dazu. Und ich denke, auch ein Single-Haushalt lässt sich's nicht nehmen, im Advent ein bisschen Plätzchen zu backen.
Wenn Sie von dem Trend sprechen, dann spüren Sie das wahrscheinlich aber auch schon vor Ort. Das heißt, Sie dann eher den kleinen Gegentrend zum selber backen oder auch dazu, dann die Produkte naturbelassen oder so naturbelassen wie möglich einzukaufen. Ja, sei es in Ihrem Mühlenladen, haben Sie dann wahrscheinlich vorwiegend Stammkunden, oder?
Genau, also wir sind ein kleiner Handwerksbetrieb. Wir beschäftigen uns nicht mit dem Groß und Ganzen, also wir beliefern nicht die Industrie oder sehen uns auch nicht als industrieller Hersteller, sondern haben die Philosophie, das Gute, was man kennt, vielleicht ein bisschen zu vereinfachen, dadurch, dass man dem Kunden abnimmt, dass er die ganzen Zutaten sich selbst besorgt und das zusammenwiegt. Und mit dieser Philosophie gelingt es uns auch sehr gut, immer genügend Kunden zu haben. Zum einen haben wir natürlich die Stammkunde hier im Hochschwarzwald rund ums Haus. Wir beliefern ums Haus rum etwa in 60 Kilometer Entfernung die Haushalte, die Bäckerei, dann auch Bäuerinnen, die für den Markt backen. Und neben unseren Stammkunden bei uns in der Region haben wir auch Stammkunden, die wir mit Paketen bedienen. Und ist aber glücklicherweise auch so, dass täglich immer auch neue dazukommen. Also wir leben nicht mehr von den Stammkunden, sondern die Art und Weise, wie wir naturbelassen unsere Produkte machen, erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
Ja, schön. Aus dem bayerischen Deggendorf hat sich jetzt noch Frau Graf gemeldet. Ich grüße Sie.
Ja, Graf Marie ist am Telefon. Ich hätte gerne gefragt, und zwar, wenn man Honig verwendet, da werden doch die Inhaltsstoffe ab 40 Grad Temperatur zerstört. Ist da nicht schade drum?
Natürlich ist schade drum. wenn das, was der Honig wertvoll macht und eventuell ihrer Gesundheit hilft, das beim Backen kaputt geht. Allerdings sage ich immer, was Süßes isst man jetzt nicht unbedingt, um gesund zu werden, sondern um Genuss zu haben. Und die Vorstellung, ein guter Bienenhonig mit verbacken zu haben, das steigert den Genuss. Und dann haben sie sich selbst dadurch wieder geholfen, dass sie ihren Genuss gesteigert haben.
Ja, dann hätte ich noch eine Frage. In dem Backhonig, den Sie erwähnt hatten, besteht der aus Bienenhonig? Oder welche Inhaltsstoffe sind da drin?
Der wird von der Zuckerindustrie hergestellt. Da wird mechanisch so bearbeitet, dass die Zuckerverbindungen sich so verändern, dass er dem Bienenhonig ähnlich ist. Das wird aber nur durch mechanisch gemacht, durch Schlagen. Und dieser Masse wird 10% Bienenhonig zugefügt. Aber das ist im Grunde zu vernachlässigen.
Und vielleicht nochmal nachgefragt, also das Ausgangsprodukt ist schon Honig, der dann entsprechend mechanisch verändert wird beim Invertzucker oder beim Backhonig.
Hab nur 10%. Der Rest ist normaler Zuckerrüben, Zucker, der dann mechanisch verändert wird.
Ausgangsprodukt ist also der weiße Zucker, der so verändert wird.
Ja.
Gut, Frau Graf, haben Sie noch eine Frage?
Ja, Sie verwenden dann ausschließlich den Backhonig, also nicht unbedingt den Bienenhonig.
Der ist bei uns deshalb üblich, weil wir ihn für die Backmischung empfehlen. Wir empfehlen das deshalb, weil dann da immer das ähnliche Ergebnis dabei rauskommt. Allerdings bin ich jetzt kein Gegner von Bienenhonig, im Gegenteil. Also ich bin selber auch Imker gewesen, jetzt im Moment leider nicht. Also der Bienenhonig hat beim Plätzchenbacken schon auch seine Berechtigung. Aber es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ein Backhonig kostet 1,50 und ein Bienenhonig, wenn es ein gut ist, irgendwie 5 oder 6 Euro.
Ja, danke schön, Frau Graf.
Ja, danke auch.
Alles Gute Ihnen nach Deggendorf. Auf Wiederhören. Ja, dann freut es mich, dass es auch eine rege Beteiligung hier gab und dass einfach auch das Thema ein Thema ist, wo man auch immer gerne wieder nachfragt, wie geht dies, wie geht das, wie macht man am besten diese Rezeptur oder wie bäckt man jenes Weihnachtsplätzchen. Und Sie, Herr Blattert, bieten ja auch an, und zwar einen kostenlosen Service. Wer Interesse hat, der kann sich direkt an Sie wenden. Sie bekommen die Adresse über den Hörerservice oder auch über unsere Homepage unter dem Tagesprogramm. Da gehen Sie auf das kleine i-Pünktchen und da bekommen Sie die weiteren Informationen zur Sendung heute, nämlich die Adresse der Mühle. Auch ein paar Rezepte haben wir online stehen. Wer die gesamte Rezeptsammlung haben möchte, kann sich dann direkt an Herrn Blattert, an die Blattert-Mühle wenden und bekommt die Rezeptsammlung kostenlos zugesandt. Ich darf es vielleicht schon verraten, in der Rezeptsammlung bieten Sie an, das Rezept vom Apfelbrot, Hilda-Brötchen, Vanillekipferl, Springerle-Gewürzkuchen, also Lebkuchen und ein Lebkuchen-Tiramisu. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Blattert, dass Sie hier heute zu Gast waren in der Lebenshilfe mit dem Thema christliche Traditionen, die Geschichte der Weihnachtsbäckerei. Ja, ich denke, es hat uns direkt Geschmack gemacht, auch uns wieder daran zu machen und dann vielleicht auch wirklich, dass wir das ein oder andere da wieder daran denken oder wissen auch, woher die Gewürze kamen, was denn die Gewürze im Einzelnen auch bewirken, dass sie auch verdauungsfördernde oder entkrampfende Wirkung haben oder sogar aphrodisierend oder eben kurzum, Weihnachtsbäckerei bringt gute Laune. In diesem Sinne danke ich Ihnen recht herzlich für Ihr Kommen und wünsche Ihnen ja selber auch eine gelungene Weihnachtsbäckerei, Herr Blattert.
Vielen Dank für die Einladung, dabei sein zu dürfen und ich wünsche Ihnen und auch den Hörern eine schöne Adventszeit und eine genussvolle Zeit.
Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören, Herr Blattert.
Adieu.
Ja, wie gesagt, wenn Sie den Service nutzen wollen, Sie können sich direkt an den Hörerservice wenden und dort die Adresse der Blattert-Mühle bekommen. Den Hörerservice erreichen Sie unter der 08328 921110. Oder Sie gehen direkt auf unsere Homepage unter www.hore.org Da finden Sie unter dem heutigen Tagesprogramm, unter der Lebenshilfe, die Information, wenn Sie darauf klicken, auf den E-Button, da bekommen Sie dann auch direkt die Adresse der Blattertmühle und dann können Sie sich direkt dorthin wenden mit der Bitte um Versand der Rezeptsammlung zu dieser Sendung heute. Ja, die Lebenshilfe geht damit zu Ende, aber das Programm geht natürlich für Sie weiter. Und morgen, wenn Sie auch da wieder in die Lebenshilfe hineinhören möchten, dann zum Thema sich selbst bejahen mit Pater Christoph Kreitmeier. Oder sich dann aber später auch im Podcast-Angebot die ein oder andere Sendung noch einmal herunterzuladen. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und fürs Anrufen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag und dann auch eine gesegnete Back- und Adventszeit. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.